Vor ungefähr 3 Wochen erschien ein Video auf YouTube von Mike Winger, in dem er den christlichen, sehr einflussreichen Leiter und Propheten Sean Bolz entlarvt hat, und zwar als Fake-Propheten und als missbräuchlich. Nicht nur, weil das einfach eine Figur ist, wo das einmal geschehen ist, sondern weil es bei dieser ganzen Debatte eigentlich um viel mehr geht, nämlich um Vertuschung im großen Stil innerhalb von großen solchen evangelikal-charismatischen Bewegungen und Gemeinden. Und konkret bei ihm hier geht es auch um Bethel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal. Also wer den Namen Sean Bolz noch nie gehört hat, hatte ich vorher auch nicht.
Ich auch nicht.
Aber Bethel habe ich schon viel gehört davon natürlich, weil es eine sehr große und einflussreiche Kirche ist in den USA, die viele Mitglieder hat, aber die auch sonst einfach weltweit eigentlich einen großen Einfluss hat auf vor allem eher protestantisch geprägte und evangelikale Freikirchen.
Vor allem charismatisch, oder? Also bei Bethel geht ja auch viel immer um die Phänomene des Heiligen Geistes, was passiert, wenn der Geist wirkt.
Genau, sie haben auch eine School of Supernatural Ministries, also eine Schule für übernatürlichen Dienst. So, das heißt, diese Aspekte sind unglaublich wichtig bei ihnen. Und es geht dann eben auch viel um Prophezeiung zum Beispiel. Und das wird auch wichtig sein für diesen Fall hier. Aber um ein bisschen Kontext zu geben, Mike Winger, der dieses Video gemacht hat, den muss man eigentlich auch nicht kennen. Er hat einen relativ großen YouTube-Kanal.
Fast 1 Million Abonnenten, glaube ich.
Genau, fast 1 Million mittlerweile. Er ist ein Theologe, ein christlicher Apologet und eine YouTube-Persönlichkeit. Und er macht eben solche Enthüllungs-, Entlarvungsvideos, aber auch so Bibelstudium. Das ist eigentlich das, was ihm am Herzen liegt. Sagt er auch immer wieder, dass er eigentlich, dass es ihn viel mehr interessiert, eben den Leuten die Bibel nahezubringen, als solche Videos zu machen, wo er leider falsche Propheten entlarven muss. So.
Und er ist auch bekannt dafür, dass seine Videos das ein oder andere Mal größere Ausmaße annehmen als anfangs gedacht. Also jetzt dieses Video, auf das wir uns hier beziehen, ist 5 Stunden lang oder sogar noch länger?
5 Stunden und 50 Minuten, also fast 6 Stunden.
Ja, weil er wirklich in die Tiefe gehen will. Ne? Er hat hier verschiedene Sachen aufgedeckt, auch mit Menschen gesprochen, die daran beteiligt waren oder davon Opfer geworden sind von diesem Fall. Genau. Also wirklich ausführlich, wer sich mehr dafür interessiert, kann da sicher auch nochmal reinschauen.
Genau, weil wir das natürlich in den Minuten, die wir haben, hier nicht so ausführlich machen können. Aber genau, für die das interessiert, das Video ist verlinkt unten in der Beschreibung. Es geht um Sean Bolz. Sean Bolz ist eigentlich nicht jemand, der so, oder er ist nur in bestimmten Kreisen bekannt. Also es gibt zum Beispiel nicht mal einen Wikipedia-Eintrag von ihm, anders als bei anderen größeren Leitungspersönlichkeiten. Er ist ein Pastor, er ist ein Autor, er ist ein Redner, er ist jemand, der in vielen so Netzwerken drin war und dort auch gehypt wurde und groß gemacht wurde. Ihm wurden viele Plattformen gegeben. Und er gehört auf jeden Fall so zu eben zur charismatisch-prophetischen Bewegung. Und er wurde eigentlich bekannt dafür, dass er die Stimme Gottes sehr, sehr klar hört. Und in bei seinen Events oder wenn er Gastreferent irgendwo war, da hat er etwas gemacht, das heißt Words of Knowledge. Also er hat Wissen empfangen von Gott über die Leute, die dort im Publikum saßen zum Beispiel. Und weil das so genau war, wurde er dadurch sehr, sehr bekannt und die Leute strömten in zu seinen Events und deshalb war er auch sehr beliebt und wurde relativ schnell auch berühmt.
Also er hat dann wie Leute an Namen gewusst von Leuten, die im Publikum sitzen oder die Teilnehmer sind dieser Veranstaltung und Details über sie, die man eigentlich nicht wissen kann, wenn man sie nicht kennt.
Genau, genau. Also dazu kommen wir noch, eben was genau hat er gemacht. Aber vielleicht noch eben zur Connection mit Bethel zuerst, damit wir irgendwie sehen, was das miteinander zu tun hat. Er selbst hat nicht bei oder für Bethel in dem Sinne gearbeitet. Er wurde aber von ihnen eigentlich groß gemacht, kann man sagen. Also von Bill Johnson, aber auch von Chris Valentin. Bill Johnson ist der Hauptleiter von Bethel. Chris Valentin ist der Leiter dieser eben School of Supernatural Ministry. Und von vielen anderen. Die haben ihn immer wieder eingeladen. Er war Teil, Gastsprecher von Konferenzen oder Teil auch an Konferenzen und war eben in diesen Netzwerken sehr, sehr aktiv, wurde von verschiedensten Leuten immer wieder eingeladen. Sein Buch wurde zum Beispiel promoted, also von allen möglichen Leitungspersönlichkeiten. Das heißt, er war so jemand, der wurde mit hineingenommen, er ist ein bisschen jünger als diese anderen Leute, er ist mittlerweile 52 und der wurde eigentlich groß gemacht von diesen.
Und über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt genau?
Das sind eigentlich die letzten 15 Jahre, könnte man sagen. Ja. Noch ein bisschen weiter zurück vielleicht, aber das ist genau so.
Seit 2010?
Ja, ein bisschen früher, aber eigentlich das... Da wurde es dann, da hat es dann stärker angefangen, besonders ab 2013 ist er dann mehr und mehr auch gehypt worden. Ja. Genau, ist die Frage, natürlich die Frage, alle Fragen, was hat er eigentlich gemacht, wieso ist er wieso wurde er entlarvt? Da gibt es zwei Dimensionen, die wahrscheinlich spannend sind. Das eine ist, das hat mit den Prophezeiungen zu tun. Ja, also die Leute in diesen Bewegungen jetzt so konkret, da gibt es viele selbsternannte Propheten. Und manchmal nicht selbsternannt, sondern auch von anderen wird eine Gabe erkannt. Ja. Und dann sagt man, das ist ein Prophet, der hört die Stimme Gottes.
Die werden dann auch oft öffentlich, glaube ich, gesegnet oder anointed, sagt man, gesalbt für ihren Dienst. Und quasi bekommen dadurch Autorität auch für das, was sie tun.
Genau, genau. Und deshalb wird manchmal davon gesprochen, eben das sei ein Prophet oder der sei ein Prophet. Oder die sei ein Prophet natürlich. Und eben seine Prophezeiungen, die waren sehr genau. Also er war da an einer Konferenz zum Beispiel oder an einem Event und stand auf der Bühne und sagt zum Beispiel, er hat irgendwie den Eindruck, es ist jemand hier, der heißt Sean, und dann hat er irgendwie noch eine Box gesehen und dann steht jemand auf und sagt, mein Name ist Sean Box. Also praise the Lord und so. Dann ist das für dich und dann hat er irgendeine Ermutigung oder eine Prophezeiung in dem Sinne weitergegeben, die Prophezeiungen selbst waren dann meistens sehr schwammig. Also es war dann sowas wie, Gott sieht dich und du wirst in den nächsten 10 Jahren tiefer wachsen, die Beziehung, und du sollst investieren. Ein bisschen so.
Ja, okay.
Aber die Punkte eben von Namen zum Beispiel oder auch Adressen oder Freunde oder Elternteile, die waren meistens sehr, sehr genau. Und also man kann sich grundsätzlich fragen, was genau ist daran Prophezeiung? So. Aber eben das war dieses spezifische, diese Words of Knowledge, diese Worte des Wissens, die er da bekommen hat.
Und da ist dann rausgekommen, dass es dabei gar nicht so geistlich war, wie man erst dachte.
Das ist die Tragik dieses Falls, ja. Und das ist tatsächlich schon länger, gibt es Hinweise darauf, schon seit mittlerweile fast 10 Jahren, ein bisschen weniger, aber haben Leute darauf hingewiesen, dass diese Words of Knowledge, die er da hatte, dass das alles Informationen waren, die frei zugänglich waren über Social Media, vor allem über Facebook. Und was sehr wahrscheinlich geschehen ist, man kann sich das so vorstellen, er war da in seinem Hotelzimmer, dazu noch später Schlimmeres, er war in seinem Hotelzimmer und das waren natürlich Konferenzen, da hat man dafür bezahlt, dass man teilnehmen konnte, und da gab es auch Listen, wer da anwesend ist. Er schaut sich diese Listen an, sucht dann auf Facebook, findet die Person oder findet sie nicht, dann geht er zum nächsten und schaut da eben zum Beispiel Adresse oder Namen oder schaut sich die Fotos an, sieht irgendwie, rest in peace, meine liebe Großmutter, vor 2 Wochen verstorben, sowas. Und diese Informationen, die hat er dann benutzt. Das waren dann eben seine Words of Knowledge. Und es ist eben auffällig, es gibt einige Leute, die haben ziemlich viele Fälle dadurch exerziert und eben aufgezeigt. Das war alles öffentlich zugänglich.
Ja. Also soweit ich weiß, er streitet das ja immer noch, oder? Er bestreitet immer noch, dass das der Fall sei, dass er da vorher Recherche betrieben hat. Aber es ist schon erstaunlich, in wie vielen Fällen das nachweisbar ist. Oder es jedenfalls einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was er weiß, und dem, was auf Social Media zu finden ist.
Ja, und er, auch witzig, er sprach die Namen häufig falsch aus. Und wenn er sie hören würde, es wirkt eher, als würde er sie ablesen und sie irgendwie falsch aussprechen. Aber es gibt eine Stelle, wo es ziemlich klar wird, dass hier ein Fauxpas geschehen ist. Die schauen wir uns kurz an.
That's her birthday. Is there Is there? I saw Psalm 105 over your family, and
listen,
read that later on. But did she or you ever live on a 105 like slaughterhouse or 105 something? Or does that make sense? For some reason, I saw the word slaughterhouse, but it wasn't bad. I know it was a weird. It's a weird. I took the risk because.
He just tried to call out her address. He got it wrong, and now he's trying to recover.
Everything else felt like it was, you know, connected to God. But I just you know, maybe research that a little bit. If I miss that part, it's not a big deal.
I just want to remind you guys, it was Sean Bowles' idea for us to research that a little bit. And research it we did. Actually, it was Matthew Hartke who researched this. And I don't know if anybody before him did or not. He's the first I know of who researched this and posted it online. And he showed that there is actually a Doris Rhodes who lives on 105 Slaughterhouse, who lives in the same area as the other Doris Rhodes, in the same areas as this event and everything.
Hier sieht man jetzt so, es gab ein bisschen eine Verwirrung. Und sagt ja irgendwie, ah, ich sehe irgendwie ein Schlachthaus, Slaughterhouse. Ist das, sagt dir das irgendetwas? Ist das vielleicht eine Straße zum Beispiel? Wohnst du an so einer Straße? Und die Person weiß nicht, wovon er spricht. Und lustigerweise hat dann jemand herausgefunden, dass es den Namen dieser Person oder dass er sozusagen diesen Namen gesucht hat und dann jemanden gefunden hat. Aber es gab jemanden, der genau gleich hieß, auch in diesem...
Im gleichen Ort oder Quartier.
Genau, im gleichen Gebiet. Ja. Und er hat da sozusagen den Namen verwechselt. Und weil die andere Person wohnte an der Slaughterhouse Street. So, aber es war eben nicht sie. Ja. Und hier sieht man ziemlich klar, okay, dieser Zufall wäre eigentlich zu krass. Also es muss irgendwie nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen sein.
Gut, jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Fauxpas, das kann passieren. Aber was ist so schlimm daran, wenn jetzt jemand falsche Prophetien oder falsche Worte der Erkenntnis verwendet? Das Problem ist aber, dass es dabei nicht immer so harmlos blieb bei seinen Prophetien. Er hat nicht immer nur gesagt, ja, in 10 Jahren passiert hier was Gutes oder sowas. Sondern teilweise auch sehr konkrete, man kann fast schon sagen, Handlungsanweisungen oder Empfehlungen gegeben, was eine Person tun sollte, die dann natürlich für die Leute radikale Folgen hatten für ihr Leben. Also zum Beispiel haben sogar Leute geheiratet, wenn ich es richtig gehört habe, weil den Eindruck hatte, die sollten heiraten.
Ja.
Und dann kam eine Beziehung zustande, die hochgradig missbräuchlich war und wo der Mann wirklich Gewalt angewendet hat in der Beziehung, die auf Grundlage dieser Prophezeiung aber entstanden ist.
Ja, genau. Sowas hat es natürlich auch gegeben. Oder auch Leute, die irgendwie Geld investiert haben oder sonst was, die dann alles verloren haben. Eben diese eine Frau, die erzählt, dass sie sich nicht gewagt hat, aus dieser Beziehung auszutreten, obwohl sie mehrfach körperlich schwerstens angegangen wurde. Also er hat sie gewürgt und sie hat dann erst nachdem er es ein zweites Mal, also es ein zweites Mal sehr, sehr heftig war, hat sie sich dann entschieden, aus dieser Beziehung auszutreten. Und das hat eben genau mit einer Prophezeiung von ihm zu tun.
So schlimm.
Also das gab es natürlich auch. Also es gab, und deshalb kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Und das hat was von geistlichem Missbrauch. Ja. Also sogar wenn dir nichts Schlimmes widerfahren ist. Aber so zu tun, jemandem zu erzählen, Gott hat mir das gesagt, wenn man einfach auf Facebook sich ein paar Informationen zusammensucht. Eigentlich ist das disqualifizierend. Deshalb, ich würde schon da nicht sagen, ja gut, was ist denn so schlimm daran?
Ja, genau.
Ich würde sagen, das ist das kann man nicht machen, darf man nicht machen. Und das bringt auch alle diese Propheten sozusagen in ein sehr, sehr schlechtes Licht. Ja.
Ja, weil er nutzt ja seine Autorität oder seine Rolle, das, was ihm irgendwie auch gegeben wird von erstens den Leitern, die natürlich einsetzen bei einem bestimmten Event, aber auch von den Leuten, die kommen und was von ihm erwarten. Er missbraucht das einfach völlig, um im Rampenlicht zu stehen. Oder ja, was genau seine Ziele damit sind, ist natürlich schwierig zu sagen, aber es sind narzisstische Züge, die dahinter stecken. Ich glaube, das ist eindeutig.
Ja. Er hat übrigens hat er auch prophezeit, dass Trump die Wahl 2020 gewinnen würde. Und dass das Coronavirus sofort wieder verschwinden würde. Also
gut, auch zweimal falsch, ne?
Ja, genau. Er und viele andere in diesem prophetischen Selbstverständnis liegen auch wirklich immer wieder falsch. Und es ist auffällig, dass sie dann einfach weitermachen.
Und es funktioniert irgendwie.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Sie werden häufig nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen dafür.
Ja.
Ja.
Das ist schwierig. Das ist schwierig.
Ich finde es auch schwierig.
Genau, aber das ist ja nicht das Einzige. Ne? Das ist der eine Teil der Sache, ist dieses, die geistliche Dimension, wenn man so will, die missbraucht wird.
Ja.
Aber es sind noch andere Sachen vorgefallen.
Genau. Ich habe vorhin schon vom Hotelzimmer gesprochen. Mhm. Er war dafür, bekannt, ist vielleicht schwierig zu sagen.
Mitarbeiterkreis, oder?
Genau. Was er gemacht hat, ist, er hat sich junge Männer als Mitarbeiter sozusagen gesucht. Die waren so seine Assistenten, haben ihm geholfen, waren mit ihm unterwegs. Und er hat dann immer, vor allem wenn sie auf Reisen waren zum Beispiel, wenn sie gemeinsam in einem Hotelzimmer waren, er hatte sehr exhibitionistische Züge. Mhm. Also sobald sie in ein Hotelzimmer gegangen sind, hat er sich sofort nackt ausgezogen. Er wollte immer, dass die Leute ihn nackt anschauen. Er hat immer versucht, eben diese jungen Männer selbst dazu zu bringen, dass sie sich nicht nackt ausziehen. In manchen Fällen ging es sogar so weit, dass er eben in diesen Zimmern oder wo sie auch immer waren, gegen ihren Willen und vor ihnen dann masturbiert hat. Das
ist so crazy, ja.
Also man sieht, da war ein Muster von wirklich konsequentem sexuellen Missbrauch auch da. Also es war eben nicht nur diese Ebene der falschen Prophezeiung, sondern er hat auch seine Machtposition, die er hatte gegenüber diesen Mitarbeitern, brutal ausgenutzt. Mhm. Weil es war natürlich so, viele davon haben auch in der Situation selbst, haben sie gesagt, sie wollen das nicht und er soll aufhören. Mhm. Und er hat dann manchmal sowas gesagt wie, ich bezahle hier das Hotelzimmer, wenn es dir nicht passt, kannst du ja gehen. Mhm. Und da sieht man, dass das einfach eine Form von Autoritätsmissbrauch auch, die dann in diese sexuelle Dimension reingeht. Was natürlich, wenn das andere nicht disqualifizierend wäre, dann das hier auf jeden Fall.
So, jetzt aber die Frage natürlich, das ist dieser eine Typ und der ist auch nicht so unfassbar bekannt. Mhm. Warum reden wir darüber? Er ist ja irgendwie mit Bethel in Connection, aber wie sind die damit umgegangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Tragische an dieser ganzen Geschichte ist, man könnte ja meinen, schrecklich, die Opfer haben sich dann an die Leute gewandt und dann hat man irgendwas unternommen. Mhm. Oder auch, niemand wusste halt davon, niemand hat sich gemeldet. Aber beides stimmt so nicht, weil es gab einige der Opfer, die sich wirklich an die Leitung in Bethel zum Beispiel gewandt haben, weil sie diesen Sean Bowles nur gekannt haben. Wegen Bethel. Mhm. Sie waren dort an einem Event und der wurde sozusagen auf die Bühne geholt und gesagt, das ist ein Prophet und so weiter. Und das hat natürlich Vertrauen generiert. Und diese Ebene haben sich dann Leute bei der Leitung gemeldet, aber die Reaktion war relativ blass, kann man sagen. Also teilweise wurde reagiert, aber es wurde nicht wirklich etwas unternommen. Mhm. Also der Leiter dieser Chris Valentin, der war in Kontakt mit einem der Opfer und der hat immer davon gesprochen, ja, er bringt das vors Board, er spricht darüber mit anderen, er versucht da etwas zu machen, aber hat sich dann auch mehr oder weniger herausgeschlichen, indem er gesagt hat, hör mal zu, dieser Bolz ist nicht in unserer Organisation offiziell, ich habe keine Autorität über ihn und deshalb kann ich auch gar nicht so viel machen.
Ja.
Und das ist natürlich etwas schwach, weil
ein bisschen schwach, weil
sie eben schon auch dann mit ihm und mit seinem Erfolg und mit seiner Berühmtheit sehr viel zu tun gehabt haben. Und sie wussten dann wirklich, seit einigen Jahren wussten sie nicht nur, dass er die meisten dieser Prophezeiungen gefaked hat, wenn nicht alle, also dass er das eben auf Facebook zusammengesucht hat, das wussten sie. Und sie hatten auch die Hinweise auf die sexuellen Übergriffe. Also auch das war ihnen bekannt, war vielen dieser Leiter bekannt. Mhm. Und dennoch ging zum Beispiel im Jahr 2023, hat Bill Johnson, der Leiter von Bethel, öffentlich in einem Fernsehauftritt war er mit Sean Bowles dort und hat dessen Buch aufs Höchste gelobt. Mhm. Und nicht nur sein Buch, sondern er hat dann auch noch gesagt,
This is September or October of 2022. It was less than a year later, it was like March or something, maybe, of 2023, when Bill Johnson went and endorsed Sean's book and Sean on TBN.
But you wrote that this was one of the most exciting books that you had read. Why was that?
Well, the book by itself is incredible. Knowing the life that backs it up adds a power to it because it's so practical. It's what you dream of. It's like if you could have a perfect relationship with the Lord and see its impact on humanity, that's what it would look like.
Das Buch ist so unglaublich gut und vor allem, weil ich den Menschen kenne, der dahinter steckt. Wow. Also den Menschen, der für die Inhalte garantiert. Und das ist dann schon, das hat mich schon auch überrascht, dass er das machen würde.
Das ist ein sehr negativen Beigeschmack im Nachhinein. Das ist natürlich...
Ja, vor allem eben, wenn man bedenkt, er wusste um diese Hinweise. Also,
aber um die Zeit hat Bethel ihn nicht mehr bei ihren Veranstaltungen eingesetzt, oder? Insofern haben sie darauf reagiert.
Genau. Das ist auch das Krasse, weil sie haben sich manchmal auch so ein bisschen in öffentlichen Statements und so haben sie von Gerüchten gesprochen und davon, dass da Dinge, dass es Anklagen, dass es Hinweise gibt. Ja. Aber sie haben eigentlich nicht selbst gesagt, das ist ein riesiges Problem und das ist glaubwürdig. Aber was sie eben gemacht haben, ist, sie haben sich von ihm distanziert, dadurch, dass sie nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet haben. Und eben Chris Vallotton hat sogar, das wissen wir alles aufgrund der Recherche von Mike Winger, im Privaten mit einer anderen Prophetin gesprochen und ihr gesagt, dass dieser eben Sean Bolz ein Betrüger sei und dass man ihn nicht mehr einladen soll, dass man nichts mit ihm zu tun haben soll. Also es ist eine Diskrepanz zwischen...
Ein bisschen eine Spannung, ne?
Man weiß eigentlich...
Ja.
Um die Probleme. Findet sie auch,
findet sie auch problematisch.
Genau, macht ja auch etwas dagegen, eben sozusagen so indirekt. Aber man macht es nicht öffentlich.
Ja, genau. Also es passiert was hinter den Kulissen.
Genau.
Es ist ein innerer Prozess von Bethel im Leitungsteam wahrscheinlich und auch im Kontakt mit anderen Leitern, die irgendwie mit ihnen in einem Netzwerk sind oder sowas. Ja. Aber nach vorne hin sagt man gar nichts.
Genau.
Also die Opfer wussten wahrscheinlich nichts davon oder Leute, die von ihm Prophezeiungen erhalten haben, haben davon niemals erfahren.
Ja.
Bis jetzt eben vor einigen Wochen.
Genau.
Ja.
Genau. Und sie haben ja dann noch, nach diesem Video haben sie ja auf die Vorwürfe auch reagiert.
Also erstmal, Mike Winger hat ein 5 Stunden, 50 langes Video hochgeladen vor einigen Wochen, in dem er hier alle Details aufgedeckt hat und... Darauf kam eine Reaktion von Bethel, ich glaube einen Tag später sogar schon, in ihrem Sonntagsgottesdienst gab es eine Predigt von Chris Vallotton, über den wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, einer dieser großen Leiter von Bethel. Und er bestreitet eigentlich diese Anspielungen, beziehungsweise redet sich ziemlich heraus. Mhm. Er sagt, es sei eine Story, es sei eine Perspektive auf die Geschichte. Und es klingt fast so, als würde er sagen, Sean Bolz war gar nicht so schlimm oder wir wussten nichts davon. Mhm. Es gibt keine Beweise, scheint er zu sagen. Es ist ja nur eine Story. Mhm. So. Und wenn jemand Probleme mit jemandem hat, dann soll er erstmal toleriert werden und es soll sanft mit ihm umgegangen werden. Es soll kein öffentliches Aufrufen gemacht werden. Mhm. Also er verdreht auch einige Bibelstellen, analysiert Mike Winger hier gut. Weil er eben der Ansicht ist, scheinbar, wenn es Probleme gibt, sollen die wie im inneren Kreis geregelt werden. Mhm. Genau, das ist ein Tag hinterher. Und dann, eine Woche später, sieht die Sache ganz anders aus. Denn plötzlich sind alle drei großen Leiter von Bethel auf der Bühne. Das sind eben Chris Vallotton, Bill Johnson und Dan Farrelly. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und nun ist der Tenor ein ganz anderer. Nun ist es wirklich eine Bitte um Vergebung. Und es ist ein sehr emotionales Video. Auch das lohnt sich anzuschauen. All das findet jetzt in einem anderen Video von Mike Winger statt, was nochmal 3,5 Stunden lang ist. Und hier ist es jetzt wirklich, jeder Einzelne von ihnen stellt sich vorhin hin und sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Mhm.
Und akzeptieren sie sozusagen die Vorwürfe?
Sie bestätigen tatsächlich vor allem auch alle Vorwürfe zu den sexuellen Übergriffen. Sagen sie, das ist wahr, das ist passiert.
This is someone else's responsibility. We've done what we could. And that was a serious mistake. We put him on a global platform. And as soon as we did that, other people believed in him because we believed in him. And consequently, when he failed and then failed to repent after giving him time to repent. It was our responsibility to tell the people that we told we trust this man, to tell them we don't trust this man. And that didn't happen. And that's on me. I made that.
Thank you, Chris Vallotton. There's some disagreements, but oh my goodness, thank you so, so much for what you just shared there. That is very powerful. And the thing is that when you say this out loud and so many people hear it, you are causing other people to follow in those footsteps instead of the footsteps that you set before, where it was like not our problem.
Sean hat es zwar auf Rückfrage nicht zugegeben, aber die Beweise waren da. Mhm. Es gab viele Leute, die sich gemeldet haben bei ihnen. Und vor allem auch eben durch das Video von Mike Winger sind einige Sachen aufgedeckt worden. Mhm. Und das fand ich ehrlich gesagt recht beeindruckend, dass sich Leiter von so einer großen Gemeinde, die nicht nur, also ich glaube 10.000 Mitglieder hat Bethel, die nicht nur dort ist, sondern die ganze Welt irgendwie bewegt, dass sie sich hinstellen und um Vergebung bitten und sie auch den Tränen nahe sind, weil sie wirklich spüren, dass sie etwas radikal falsch gemacht haben. Gleichzeitig ist es natürlich zu spät. Also es ist eine sehr, sehr späte Reaktion.
Ja, genau. Weil, das Problem ist, jeder Politiker, wenn er erwischt wird, ja, bittet um Vergebung.
Ja, genau. Es hat einen negativen Beigeschmack. Einige Leute unterstellen ihnen auch, dass das ein bisschen dass sie es bewusst machen, Worte einsetzen und auch Emotionen einsetzen, um sich wie wieder gutzustellen mit ihrer eigenen Gemeinde und mit den Leuten, die davon beeinflusst waren. Ich will ihnen da nichts unterstellen. Ich versuche ihnen das Beste zu unterstellen und nehme an, dass das ein ehrliches Geständnis ist. Und immer wieder, und das finde ich, macht mich eigentlich sehr, sehr hoffnungsvoll, immer wieder wird gesagt, dass das nur der erste Schritt ist auf einer längeren Reise. Das ist nicht einfach getan, diese Sache, damit, dass jetzt alles auf den Tisch gelegt wird und gesagt wird, na, wir haben einen Fehler gemacht und sind mitbeteiligt an der Schuld von Sean Balls, sondern dass es hier um eine ganze Kultur geht eigentlich innerhalb von Bethel und dieser charismatischen Hierarchie, wo Leiter sich gegenseitig schützen. Ja. Und das ist auch das, was Mike Winger immer wieder betont. Die Aufgabe eines Leiters ist nicht, andere Leiter zu schützen, sondern ist, seine Schafe zu schützen, ist die Herde zu schützen. Ja. Und es bedeutet manchmal, andere Leiter zurechtzuweisen und es auch öffentlich zu machen. Natürlich ist es eine taffe Aufgabe, aber das ist die Aufgabe eines Leiters. Und laut Mike Winger hat Bethel hier noch einiges aufzuholen.
Ja. Was mich in diesem Kontext auch so ein bisschen schockiert hat, war, oder das ist auch etwas, was Winger sagt, dass das so scheint, als würden manche dieser Bewegungen im vollen Wissen um Fake-Propheten diese trotzdem weiter hypen und weiter unterstützen, einfach weil es sozusagen ihre Bewegung größer macht.
Das ist absurd.
Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Es gibt ein Video, da können wir vielleicht kurz schauen, von Mike Bickle.
I've seen a lot of fake, but I've seen a lot of real. The real's worth it. I will allow the fake. I don't want the fake on the platform because I don't want to promote the fake, but I'll allow the fake in the room because I so believe in the genuine. I've had people say that over the years. You know, they said, you know, I've had students, you know, some of this seems fake. I go, it is. They go, what? I go, most of it's fake. I go, what do you mean? I said, I've been watching this 40 years. Most places that I've been, the majority of the manifestations are not caused by the Holy Spirit. They go, really? But I said, but the problem is, it's not all fake, and the genuine is in our midst, and I will allow a whole lot of hamburger helper to allow the genuine take place. I said, I won't promote it, but I will allow it, because the genuine is so important to the kingdom of God. But that always throws off people if they're young and new at this. They go, it is fake. I go, yeah. I go, just, you know, don't be so open-minded, your brains fall out. You can understand that the real and the genuine and the fake all exist together in one setting, and it's that way everywhere. There's nothing unique here. It's not any different here than anywhere. It's that way everywhere.
Und er sagt hier, dass das echte Wirken Gottes, das ist so gut, dass ich das ganze Fake, was damit kommt, das akzeptiere ich. Mhm. Ich will zwar nicht plattformen, so, das wäre nicht gut, aber ich nehme das einfach. Und er sagt eben auch, junge Leute kommen zu ihm und sagen, ja, aber es kann sein, dass es Fake ist. Und er sagt dann, ja, das meiste davon ist Fake. Und das ist schon ein komischer Selbstanspruch. Mike Bickle übrigens ist der Gründer des International House of Prayer. Das ist eben auch so eine riesige Bewegung. Und ganz grundsätzlich oder Mike Winger spricht von dieser Cover-up-Culture, von dieser Vertuschungskultur. Die ist eben nicht nur in Bethel da oder so, und sonst nirgendwo, sondern das scheint ein größeres Problem zu sein, dass eben da in vielen solcher Bewegungen irgendwie da zu sein scheint, weil sich auch alle irgendwie kennen und promoten.
Ja, gerade dieses ganze Cover-Up ist ja wirklich eine Kultur, die sich da irgendwie eingebürgert hat. Darüber, das ist, was McGregor sehr stark kritisiert. Und ich finde auch zu Recht, weil es hier die Perspektive ist einfach eine falsche. Als Leiter darf deine Perspektive nicht sein, was müssen wir tun, damit wir möglichst glaubwürdig sind für die Menschen oder dass sie so, sondern es muss sein, was müssen wir tun, um Gott möglichst treu zu sein. Und wenn dann Fehler passieren, dann heißt es auch, die öffentlich zu bekennen. Das ist zentral. Und letzten Endes, und das ist das Interessante dran, stärkt es wieder deine Glaubwürdigkeit.
Ja.
Solange es keine Strategie ist, um Glaubwürdigkeit zu stärken.
Ja.
Und wir sehen das Ganze ja auch, um jetzt nochmal vielleicht ein größeres Fass aufzumachen, aber oder eine Verbindung herzustellen, in den ganzen Missbrauchsskandalen der katholischen und auch evangelischen Kirche, die seit 2010 aufgewickelt werden.
Ja.
Das radikale und große Problem ist, dass hier mit Vertuschung gearbeitet wird. Dass das Problem versucht wird, intern zu klären, also irgendwie Priester dann versetzt werden, wenn man merkt, die haben Fehler gemacht, statt es öffentlich zu bekennen, statt zu seiner Schuld zu stehen, was ja eigentlich, gerade aus der christlichen Perspektive, die bestmögliche Art und Weise wäre, zu reagieren. Weil dir Vergebung, weil Vergebung möglich ist.
Ja.
Du musst nicht, natürlich musst du dann mit deiner Schuld leben, aber wir haben einen Gott, der Schuld vergeben hat und vergeben kann. Und wer mit einem ehrlichen Herzen darum bittet, kann darauf hoffen, dass daraus wieder wie etwas restored wird oder auch neue Kraft frei wird. Also es ist ein Skandal, dass eigentlich Christen hier so ein Problem haben scheinbar, damit zu ihrer Schuld zu stehen.
Ja. Mich hat das Ganze auch an diesen Fall erinnert mit der Vertuschung in der katholischen Kirche. Den haben wir besprochen mit Martin Brüske vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Und ich fand seine Einordnung damals sehr hilfreich. Also er hat den Vers Matthäus 16, 25 genommen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es dagegen hingibt, um meinetwillen, wird es gewinnen.
Ja.
Und er hat das damals so ausgelegt, dass es eigentlich nur die Beschreibung ist von Systemen oder von Menschen, die nicht in sich selbst gründen. Also wie als Kirche, als Gemeinde ist man abhängig oder sollte man abhängig sein von Gott, vom Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn das sozusagen wegfällt, wenn es nur noch eine Institution ist, dann
muss sie sich selbst
wirklich Kirchen. Ja, genau. Kirche, und dann geht es nur noch darum, sich selbst zu erhalten.
Ja.
Und das ist genau das Problem, dieses Selbsterhaltungstrieb führt letztlich zum Sterben.
Ja.
Führt dazu, dass man das Leben verliert.
Ja.
Leben gewinnen würde eben heißen, dass man sich zurückbesinnt auf Gott und dort eben auch bereit ist, wie du gesagt hast, auch Schuld einzugestehen.
Ja.
Nur so kann ein neuer Anfang überhaupt geschehen.
Das heißt, wenn wir das jetzt übertragen auf unser Gemeindeleben, es wird da problematisch, wo es nur noch um mein Ministry geht oder meine Erscheinung nach außen.
Ja.
Und nicht mehr um meine Gottesfürchtigkeit oder meine Beziehung zu ihm, die das eigentlich nähren sollte.
Ja.
Meine Ehrlichkeit.
Ja. Ja.
Das muss aber geschützt werden.
Mhm. Ja. Und die Frage ist natürlich auch für die vielen Gläubigen, kann man sich auch fragen, wie geht man damit um, wenn man nicht in einer Leitungsposition ist, wenn man vielleicht einfach in einer Gemeinde ist und vielleicht auch eben von Bethel oder von anderen größeren Netzwerken Teil ist oder das ab und zu gerne hört. Und ich glaube, grundsätzlich sind mehrere Dinge wichtig. Aber etwas, was ich schon glaube, dass im Zuge dieser ganzen Enthüllungen, was wichtig ist, dass man sich nicht blenden lässt von Zeichen und Wunden. Das ist genau das auch das biblische Thema. Ihr wollt Zeichen und Wunder sehen, ich werde euch nur ein Zeichen geben.
Ja.
Dieses ständige etwas muss geschehen, hier muss Revival passieren, das muss hier jetzt geschehen. Das fördert eine Haltung, die dann eben auch über problematische Dinge schneller hinwegsehen kann.
Ja.
Wenn dann was passiert, dann ist bestimmt alles gut, weil hier ist was.
Aus einer Leiterperspektive stehst du dann immer unter Druck, etwas produzieren zu müssen.
Genau.
Dabei ist die Herausforderung eigentlich, etwas mit offenen Händen zu tragen, oder? Und darauf zu vertrauen, dass Gott schenken wird.
Ja.
Und nicht ein Phänomen oder ein Spektakel hervorzurufen.
Genau. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man einerseits auch als einzelne Gläubige müssen mündig sein und mündig werden, auch in ihrem Glauben und auch lernen, Geister zu unterscheiden. Mhm. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Aber gleichzeitig kann man das ja nie allein alles machen. Ja. Ich glaube, man muss, oder es wäre wichtig, mit Menschen unterwegs zu sein, in einer Gemeinschaft auch zu sein, die man gut kennt und denen man wirklich vertraut. Also ich glaube, es wird dort gefährlich. Und vielleicht hat das auch einfach mit Größe zu tun. Aber wenn man mit 10.000 Leuten in einer Gemeinde ist und noch nie mit seinem Pastor gesprochen hat, ich habe einfach das Gefühl, das ist anfälliger und problematischer.
Und du brauchst Menschen, die dein ganzes Leben kennen, oder? Denen du auch solche Sachen offenlegen kannst, dass ich nicht daraus wie so ein chronisches Verhalten entwickeln kann, was schädigend ist für Menschen im Umfeld.
Wobei natürlich auch dort kann es dann viel Druck geben. Und das ist nicht einfach die Lösung für alle Probleme, aber ich glaube, dort, wo Beziehungen so gelebt werden, dass man ehrlich miteinander sein kann, und sich so gut kennt, dass man sich auch gegenseitig konfrontieren kann. Ich glaube, das braucht es, damit so etwas nicht geschehen kann.
Genau, und deswegen ist es auch gerade für die Kirchen, die mit so einem fast schon Klerikalismus irgendwie arbeiten, also eine Person, die im Mittelpunkt des Zentrums steht und wie zum Sprachrohr für Gottes Wort wird, jetzt nicht nur was in charismatischen Kreisen zutrifft, aber besonders da, ist es so wichtig, das auch immer wieder zu brechen. Gerade dadurch, dass man radikal ehrlich ist und sich zurechtweist und die Schuld eben nicht hinter sich im Schrank versteckt lässt oder sowas, sondern auch offenbart, dass auch der Glaube der Einzelnen sich nicht an die Person bindet, sondern an Gott. Dass Christus der ist, der uns vereint und eben nicht eine Person, die irgendwie durch besondere Wunder, Kräfte und Begabungen im Mittelpunkt steht. Ich glaube, das gilt es mitzunehmen. Und dann kann man auch mit einer gewissen Entspanntheit mit anderen Menschen unterwegs sein, ohne ständig misstrauisch sein zu müssen, ob die es wirklich gut meinen. Ja. Wenn mein Glaube eben in Gott gegründet ist und nicht in ihren Fähigkeiten. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr davon erfahren habt, ob euch das beschäftigt, und auch gerne Vorschläge für weitere Themen. Mhm.